ARD.
From a scientific point of view, it is now very likely that there will be again another ice age quite soon.
Aus wissenschaftlicher Perspektive erscheint es jetzt sehr wahrscheinlich, dass es bald eine neue Eiszeit auf der Welt geben wird. Dass die Nordhälfte so wie früher ganz zufrieren wird und wir Naturkatastrophen haben werden. Der Studie der Wissenschaftler zufolge erscheint es wahrscheinlich, dass wir große Veränderungen im Klima der Erde erleben werden, sodass die Menschen nicht länger dort leben können, wo sie bisher gelebt haben. Die Meere werden steigen und viele Städte überfluten, wie London und Kalkutta und so weiter. Diese Dinge werden der Theorie zufolge in 40 Jahren eintreten, aber vielleicht auch schon eher.
John G. Bennett, Mathematiker und Philosoph, 1979.
Climate Fiction. Ein Feature von Jenes Versteth und Martin Zeringer.
Hi everyone, my name is Amy Brady and I am the senior editor at the Chicago Review of Books.
Ich heiße Amy Brady und bin Chefredakteurin bei the Chicago Review of Books.
I write a monthly column called Burning World.
Ich schreibe dort eine monatliche Kolumne, die Brennende Welten heißt. Für diese Kolumne spreche ich jeden Monat mit einem zeitgenössischen Autor, der oder die einen Roman, Kurzgeschichten oder vielleicht sogar ein Gedicht geschrieben hat, das den Klimawandel aufgreift.
Fast hätten wir Amy Brady in Manhattan verpasst. Es ist der erste sonnige Tag im April. Pier 83 bei der 43. Straße ist voller Menschen und die Ausflugsschiffe sind ausgebucht. Amy Brady arbeitet zwar für eine Chicagoer Zeitschrift, lebt aber in New York und will uns Manhattan vom Wasser aus zeigen. Auf dem Schiff hat man einen perfekten Blick auf Schauplätze des Romans New York 2140 von Kim Stanley Robinson, einem bekannten Science-Fiction-Autor. Robinson hat sich schon in früheren Werken mit dem Klimawandel befasst und flutet nun seinen Roman New York 2140 so weit, dass die Häuser in Lower Manhattan bis zum dritten Stock unter Wasser stehen. Auch der ehemalige Hauptsitz der Metropolitan Lebensversicherung, in dem sich ab dem vierten Stock aufwärts etwa 2000 New Yorker zu einer Wohngenossenschaft zusammengeschlossen haben. Darunter auch die 8 Hauptfiguren der Geschichte.
Es ist also nach wie vor New York. Die Leute können einfach nicht davon lassen. Als monomaner New Yorker hält man bis zum bitteren Ende durch. Auch die Insel hält unter den Bergen menschlichen Abfalls irgendwie durch. Einst war sie bekannt für ihre Hügel und Seen. Aber man hat die Hügel eingeebnet und die Seen mit der Erde der Hügel gefüllt, um möglichst ebenen Baugrund zu schaffen und um den Verkehr fließen zu lassen. Nicht, dass das etwas gebracht hätte. Aber wie dem auch sei, all das ist nun dahin. Und die Gegend hier ist nun ziemlich flach, wobei die Flutkatastrophen des 21. Jahrhunderts einen Umstand ans Tageslicht gebracht haben, dem man bis dahin keine große Bedeutung beigemessen hatte. Lower Manhattan liegt tatsächlich sehr viel tiefer als Upper Manhattan, im Durchschnitt um etwa 15 Höhenmeter. Und genau diese Differenz hat den Ausschlag gegeben. Die Fluten haben New York und jede andere Küstenstadt der Welt überschwemmt. Es gab 2 große Wellen, die den Meeresspiegel um insgesamt 15 Meter haben ansteigen lassen. Und danach stand Lower Manhattan unter Wasser und Upper Manhattan nicht. Wie das nur passieren konnte. So viel Eis aus der Antarktis und aus Grönland. Gibt es wirklich so viel Eis, das zu so viel Wasser wird? Ja, gibt es.
Zwar sind die 15 Meter Meeresanstieg in Robinsons Roman nach heutigem Wissen übertrieben, Aber die New Yorker haben schon einmal real erlebt, was eine Sturmflut bedeuten kann. 5 Jahre vor der Veröffentlichung des Romans erreichte der atlantische Hurricane Sandy im Oktober 2012 New York City. Die U-Bahnen und Tunnel standen unter Wasser. Lower Manhattan war überschwemmt und die Schäden gingen in die Milliarden.
Die Anlegestelle am Pier 83 gehört im Roman zur sogenannten Gezeitenzone. Das ist eine Art urbanes Sumpfland mit Flut und Ebbe, das an der Grenze zwischen dem armen Lower Manhattan und dem reichen Upper Manhattan liegt. Und während in der Gezeitenzone, auch Todeszone genannt, immer wieder Häuser zusammenstürzen, weil sie dem Druck des Wassers nicht standhalten, bauen sich die Banker und Superreichen in Uptown immer größere und höhere Türme. Die Helden dieses Kollektivromans dagegen, so nennt ihn Robinson selbst, experimentieren mit neuen Formen des Wohnens und bauen selber Lebensmittel an. Auf dem Gartendach leben auch 2 Freunde, die gerade dabei sind, den virtuellen Hochfrequenzhandel der Börse zu hacken, während unter dem Asphalt der überschwemmten Straßen 2 abenteuerlustige Stromer nach einem Schiffswrack mit einem echten Goldschatz suchen.
Sie surrten die Westküste des Hell's Gate entlang und dann zu den flachen Gewässern der südlichen Bronx. Dort kreuzten sie ein bisschen und ließen sich treiben, bis Stephen mit einem Blick auf das GPS an ihrem erbeuteten Armband verkündete, dass sie an der gesuchten Stelle waren.
Hier muss es sein.
Ja, rief Roberto und warf eine ihrer improvisierten Unterwasserbojen über Bord. Bald würde die Ebbe einsetzen, aber vorerst war der Fluss ruhig. Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Und tatsächlich. Unter der Tauchglocke aktivierte Roberto den Detektor, stellte ihn auf Gold und zuckte zusammen, als das Gerät unverzüglich zu piepen begann. Er stieß sich den Kopf an der Tauchglocke und rief nach Stephen, was natürlich überhaupt nichts brachte. Also nahm er das Ende des Luftschlauchs und quiekte hinein. Wir haben's gefunden, wir haben's gefunden. Sein Herz pochte wie wild.
So we can see the Met Building right here. We actually get a pretty good view of it.
Dort sehen wir das Metropolitan Building. Wir haben sogar eine ziemlich gute Sicht darauf. Das mit der Goldspitze, dem weißen Schrägdach und den Uhren an allen Seiten des Gebäudes.
And then just north of that would be the Met North Tower.
Und nördlich davon sehen wir den Met North Tower. Robinson schreibt, es sollte eigentlich ein sehr hohes Hochhaus werden, aber sie haben nach 30 Stockwerken aufgehört. So sieht es wie ein abgebrochener Riese aus. Dieser Teil von Brooklyn, der ganze Norden und ein Teil von Queens, wie auch der untere Teil von Manhattan hier, das alles wäre unter Wasser. Wenn man sich das so vorstellt und sich überlegt, was für einen Schaden 15 Meter Anstieg des Meeresspiegels anrichten würde.
Na gut, man kann sich eben nicht richtig vorstellen, von einer Katastrophe ereilt zu werden, bis es soweit ist. Dafür sind die Menschen einfach nicht mental ausgestattet. Andernfalls wäre man ständig vor Angst gelähmt, weil es ein paar Katastrophen gibt, an denen kein Weg vorbeiführt. Nehmen wir nur mal den Tod. Deshalb hat dich die Evolution freundlicherweise mit einem blinden Fleck ausgestattet. Mit der Unfähigkeit, sich zukünftiges Unglück in einer Art auszumalen, die einem wirklich glaubwürdig erscheint, so dass man weiter funktioniert. Und mag es auch noch so sinnlos sein. Das ist eine Aporie, wie die Griechen und die Intellektuellen unter uns sagen würden. Ein Nicht-Sehen. Na schön, fein. Es ist praktisch, wenn es nicht gerade katastrophal blöd ist.
Der Ton klingt zynisch, aber im Grunde hat dieser Erzähler noch nicht alle Hoffnung aufgegeben. Er ist ein Moralist, ein Chronist des Klimawandels, der uns das Fehlen einer vernünftigen Klimapolitik unter die Nase reibt.
Gosh, I think it's trying to entertain. I think that Kim Stanley Robinson's tone is one of amusement.
Ich finde, es ist eine sehr unterhaltende Lektüre. Aber zugleich hat das Buch auch wirklich das Potenzial dazu, uns klarzumachen, wie dramatisch der Klimawandel sein kann. Wir sind ja heute auf der Bootsfahrt besonders um den Wall Street Bezirk herumgefahren. Das ist der am tiefsten liegende Bereich Manhattans. In Kim Stanley Robinsons Buch steht er am tiefsten unter Wasser. Wenn man diese schönen, großen Gebäude sieht, diese 300 Jahre alte Stadtlandschaft, und sich vorstellt, dass sie zu einem Viertel im Wasser verschwindet, das ist eine furchtbare Vorstellung. Und wenn man sich diese Zukunft vorstellen kann, könnte der nächste Schritt die Frage sein, wie sind wir nur dahin gekommen? Und dann, wie können wir etwas verändern, damit diese Zukunft nicht eintritt? Und
ich denke, dass dieses Buch ein Katalyst für diese Art von Denken
sein. Und ich denke, dieses Buch kann eine Art Katalysator für solche Gedankengänge sein.
Amy Brady glaubt an die Macht der Literatur. Sie will mit ihrer Arbeit die Debatte über den Klimawandel und über engagierte Literatur befördern und beobachtet eine steigende Aufmerksamkeit für das Thema, besonders bei jüngeren Schriftstellern. Aber was sagt sie zu einem Präsidenten, der meint, der Klimawandel sei eine Erfindung der Chinesen?
Did Trump say that?
Yes.
We are in a scary moment politically here in the United States on many different levels.
Wir befinden uns in den Vereinigten Staaten politisch gesehen auf vielen Ebenen in einer beängstigenden Zeit, mit Trump besonders, was den Klimawandel angeht.
Many of them are funded by big coal and big oil companies.
Aber tatsächlich sind viele unserer Politiker, besonders die Republikaner, abhängig von großen Kohle- und Ölkonzernen. Die finanzieren ihre Wahlkämpfe, sicherlich auch die der Demokraten. Und deshalb geben sie nicht zu, dass der Klimawandel real ist. Das würde ja bedeuten, ihre Unterstützer sind die bösen Jungs, die Verursacher des Problems. Und deshalb stecken wir in der Klemme. Wir brauchen Politiker, die tatsächlich einen politischen Wandel herbeiführen. Aber sie werden ja nur gewählt, wenn genau jene Konzerne sie finanzieren, die die Veränderung nicht wollen. Was also ist die Alternative?
In Kim Stanley Robinsons Roman New York 2140 gibt es trotz fortgeschrittenem Klimawandel einen positiven Dreh. Und das könnte man schon als Alternative bezeichnen. Eine engagierte Sozialarbeiterin kommt ohne Wahlkampfhilfen der Konzerne an die Schaltstellen der Macht.
Die Coastline von New York in den Bundesstaat New Jersey. Industriezonen und Lagerplätze, ein Horizont voller Stromleitungen. Graue Wolken ziehen vorüber, die Wasserlandschaften sind verschmutzt. Eine Ölraffinerie, Elektrizitätswerke, unter riesigen Brücken stehen tausende fabrikneuer PKWs, die auf irgendetwas zu warten scheinen. Wir steigen in der Kleinstadt Red Banks aus. Patricia Smith holt uns am Bahnhof ab. Patricia Smith ist eine gefeierte Dichterin und Slam-Poetin in den USA. Sie ist in den Betonburgen von West-Chicago aufgewachsen, wohlbehütet, wie sie betont. Später hat sie in New York gelebt. Dann ist sie in einen Vorort gezogen, etwa eine halbe Autostunde von Red Banks entfernt. Es ist näher an ihrer Uni, an der sie Creative Writing unterrichtet.
Wir wollen heute mit Patricia Smith über ihren Gedichtband Blood Dazzler aus dem Jahr 2010 sprechen. Das Buch war damals für den National Book Award nominiert. 77 Gedichte zum Hurricane Katrina, einem Sturm der Kategorie 5, der im Jahr 2005 New Orleans zerstört hat. Fast 2000 Menschen kamen in den Fluten ums Leben. Hunderttausende wurden obdachlos. Wochenlang stand das Wasser in der Stadt und die Bilder von den Menschen auf den Dächern und Brücken gingen um die Welt.
I do not have a connection to New Orleans. I don't have any relatives in that area. I'm not from that area.
Ich habe keine direkte Beziehung zu New Orleans. Ich bin nicht von dort und habe auch keine Verwandten da. Aber als Poetin verstehe ich mich als Zeugin. Ich versuche immer, eine Geschichte aus so vielen Blickwinkeln wie möglich zu betrachten. Da gab es diese Geschichte mit den 34 Toten im Pflegeheim. Und ich hatte selbst eine Tante, die in einem Pflegeheim gestorben ist. Wann immer ich sie besuchte, traf ich dort einen Ex-Soldat, der endlos über den Krieg redete. Oder eine Frau, die sich zurechtmachte, voll geschminkt in der Lobby saß und wartete. Leute, wie es sie in jedem Heim gibt. Und als ich von der Geschichte in New Orleans hörte, da kam mir wieder diese Art von Menschen in den Sinn. Ich erinnerte mich an einen kleinen gelben Knopf am Bett meiner Tante für Notfälle. Und dann stellte ich mir vor, wie das Licht ausgeht, das Wasser steigt und diese Leute drücken auf ihre gelben Knöpfe, aber keiner kommt, weil die Pfleger und alle anderen abgehauen sind. Also meine direkte Beziehung zu Katrina ist diese Geschichte. Das war das erste Gedicht. Einmal während einer Lesung saß eine Frau im Publikum, die sich irgendwie unwohl zu fühlen schien. Ich beobachte immer das Publikum, weil ich wissen will, wie meine Gedichte wirken. Nach der Lesung habe ich sie dann gefragt, ist etwas nicht in Ordnung? Da ich nicht aus New Orleans komme, dachte ich, vielleicht ist es deswegen. Vielleicht hat sie das Gefühl, ich kann das gar nicht authentisch vermitteln.
And she said, well, they had Mardi Gras, didn't they? And then I realized that it was getting far enough away.
Aber sie sagte, hatten die nicht gerade Mardi Gras, ihren Karneval? Und da wurde mir klar, dass Katrina inzwischen schon so lange her ist, dass die Leute es vergessen wollen. Und als dort wieder gebaut wurde, hieß es, nun ist alles in New Orleans wieder in Ordnung. Und ich dachte, was sind wir doch für Augenblickswesen? Sobald was Neues passiert, ist die alte Geschichte vergessen. Aber bei Katrina war so viel schief gelaufen, da sagte ich mir, nein, ich will nicht, dass die Leute das jetzt schon vergessen. Und dann habe ich angefangen, weitere Geschichten zu sammeln.
So I went back into the story and started picking up other things to write about. Up on the roof, stumbling slick step, you wave all your sheets and your blouses, towels, bandanas and denims, and etch what you ask on the morning.
Rauf auf das Dach, stolpernde Schritte im Schlick. Du wedelst mit all deiner Wäsche, mit Blusen und Tüchern, Schals und Jeans und ätzt, was du kannst in den Morgen, wann kommen sie uns retten? Und du fühlst nur den Fall. Knapp schrappen Rotoren an deinem Atem vorbei. Ihr Lärm, ein irres Röhren, schmatzendes Fressen, Worte auskleckernd, wenn du sie beschreist. Sie wandeln dein Klagen in Dunst und Dampf. Wasser, schwarz gefärbt vor Wut, leckt schon an deinen Füßen, die dich kaum noch halten. Kameras sind auf dein Chaos geschwenkt. Denk dran, wie Amerika dich jetzt sieht. Gold in deinen Backenzähnen und Ohrläppchen, deine Haare verknotet, brauchen den Kamm. Du umklammerst dein Baby, spuckst achtlos weiter in Richtung Gott. Die Brust drückt hart an deine Knöpfe. Dann spritzt Schlamm seinen Text auf deinen Arm. Jedes Wort eine falsch buchstabierte Tat. Was mir ermöglicht hat, dieses Buch überhaupt erst zu schreiben, war den Sturm zu personifizieren. Der Sturm ist einfach eine Frau, die sich Gedanken macht. Man kann mitverfolgen, was sie fühlt, wenn sie noch ein tropisches Tiefdruckgebiet ist. Was sie fühlt, wenn sie als Sturm der Kategorie 5 gilt, weil sie jetzt viel stärker ist. Was sie fühlt, wenn sie einen Namen erhält. Und dann geht's los. Du suchst neue Themen. Oh, hier sind die 34 Bewohner aus dem Pflegeheim gestorben. Das wird Teil der Geschichte. Hier wird Katrina mit einem anderen Sturm in New Orleans verglichen. All das sind Teile einer Geschichte. Im Großen und Ganzen ist es chronologisch. Man kann also nicht viel wieder herausnehmen, ohne das Gefühl zu haben, dass die Geschichte eine Lücke hat. Es ist also ein Gedicht in vielen Teilen, oder eine Geschichte, in der jedes Gedicht ein neues Kapitel der Geschichte erzählt.
Patricia Smith bezeichnet sich selbst als Storyteller.
Ihre Gedichte übernehmen eine Art doku-poetische Nachrichtenfunktion. So auch im neuen Lyrikband Incendiary Art, auf Deutsch brandgefährliche Kunst. Darin beschreibt sie eine Chronologie der Polizeiübergriffe gegen Afroamerikaner. Aber die Gedichte orientieren sich an Methoden der Spoken Poetry. Sie zielen auf Wirkung und eine starke Identifikation durch die Leser. Im Katrina-Band verbindet sie Nachrichtenfragmente aus Medien mit Protokollen von Behörden, eine Serie von Eindrücken aus der Sicht eines angeketteten Hundes und Voodoo-Rituale, die sich beim Eintreffen des Sturms als nutzlos erweisen.
Ich sage meinen Studenten immer, wenn ihr etwas ganz Düsteres ausdrücken wollt, dann bringt wenigstens einen Lichtblick hinein. Und wenn ihr etwas schreibt, was schön und wunderbar erscheinen soll, dann baut wenigstens einen dunklen Moment hinein. Das erzeugt Spannung. Also Blood Dazzler, das ist für mich die perfekte Balance zwischen Gewalt und Schönheit.
Siblings.
Verwandte.
Hurricanes 2005.
Hurricanes 2005.
Arlene, learned to dance backwards
Arlene lernte rückwärts zu tanzen in zu hohen High Heels. Brett betete für einen zottigen Bart aus Schlamm und Haar. Cindy konnte einfach ihre windigen Beine nicht zusammenhalten. Dennis lernte nie zu schwimmen. Emily flüsterte ihre Böen in tausend Fälle. Franklin, weitsichtig und ängstlich, wurstelte sich durch Dörfer. Gert spie ihren matronenhaften Namen ins flache Gesicht einer Stadt. Harvey schleuderte ein jammerndes Kind hoch. Irene, das Babymädchen, schmiss stampfende Wutanfälle. Jose mochte den Peitschensound des Klatschens. Lee bat sehnlichst um die Peitsche. Marias Donnerhemden flogen hoch bei ihrem Tanz. Nate war gesittet und praktisch. Er stürmte präzise. Ophelia knabberte verschroben an den Spitzen der Depression. Philippe schlief zu lang, flügelschlagend über einem beschädigten Ozean. Rita war ein böser Flirt. Sie weckte Philippe mit Gerüchten. Stan war ein geborenes Geschäft, ein Fresser aus Stahl. Tammy summte durchs Land, verstand alles falsch. Vince starb, bevor irgendwer sich an seinen Namen erinnern konnte.
Wilma
öffnete weit ihr Maul, leuchtende Fäulnis. Keiner von ihnen sprach über Katrina. Sie war ihre kauzige Schwester.
The Blood Dazzler.
Die Hubschrauber, die verlassenen Haustiere, die Menschen auf den Dächern und auf den Autobahnbrücken. Die Personifizierung der Naturgewalten, das absolute Ausgeliefertsein und eine Staatsmacht, die in weiter Ferne sitzt, die Dinge scheinbar einfach laufen lässt und sich vor allem um weiße Opfer kümmert. All das sind Themen und Motive, die sich in der Literatur zum Hurricane Katrina wiederholen. Nicht nur in Gedichten und Liedern, auch in Romanen und Erzählungen, Essays und Dramen. Und immer die Frage, gehe ich oder bleibe ich?
Katrina was such an eye-opening event for this country.
Katrina hat diesem Land die Augen geöffnet, allen hier, nicht nur den Leuten in New Orleans.
Because it really brought to the surface this country's
Katrina hat die lange Geschichte des Rassismus in unserem Land ans Licht gebracht. Die wirtschaftliche Ungleichheit und unsere politische Unzulänglichkeit, etwas zu tun, wenn das Desaster passiert.
We saw all of that bubble up when Katrina happened.
Die Nordküste des Golfs von Mexiko. Ein Blick auf die Wetlands von oben. Ein Flickenteppich aus Meer und Fluss und Land. Wasserlandstrich, Wasserwaldfläche. In das Hinterland führen schnurgerade Kanäle. Ein Muster ohne erkennbaren Plan.
Über diese Kanäle und ihre Betreiber schreibt Tom Cooper aus Florida. 2017 erschien Coopers Debüt »Das zerstörte Leben des West Trench«. Zeit, ungefähre Gegenwart, Ort, das Barataria Bayou bei New Orleans. Die Geschichte folgt episodenhaft einigen Bayou-Bewohnern, die nicht unbedingt Lust haben, für die Ölgesellschaft den Dreck aus dem Bayou zu fischen. Dabei sind das fast die letzten Jobs in der Region. Katrina hat gewütet, später die Ölpest durch Deepwater Horizon. Auch der junge Wes Trench steht vor der Frage, gehe ich oder bleibe ich hier? Er will Schrimpfischer werden wie sein Vater, vermisst seine Mutter, die im Hochwasser des Hurrikans Katrina ertrunken ist. Der Versicherungsagent Grimes hat andere Probleme. Er soll im Auftrag der Ölgesellschaft die Anwohner zum Verzicht auf eventuelle Klagen bewegen und lockt im Gegenzug mit sofortigen Abfindungen. Aber Grimes ist selbst im Bayou aufgewachsen und noch nicht restlos abgeklärt.
Eine Win-Win-Situation. Grimes traute seinen Ohren nicht. Die Nachrichten von der Ölpest und dem McCando-Blowout wurden von Tag zu Tag schlimmer. Rita, Gustav, Katrina. Diese Stürme schienen die Apokalypse eingeläutet zu haben. Doch die Ölpest war das eigentliche Ende. Die offiziellen Vertreter der Ölgesellschaft sagten das eine, die Nachrichtensprecher etwas anderes. Dann kamen die Meeresbiologen aus allen möglichen Universitäten von nah und fern angeflogen und widersprachen ihnen allen rundheraus. Niemand wusste, was er glauben sollte. Doch die Zahlen waren exorbitant. Die Ökologen befürchteten, dass Rohöl ins Marschland gespült werden könnte. Ein Tropensturm, eine unglückselige Änderung der Windrichtung und schon würde eine schwarze Flut das gesamte Ökosystem ruinieren. Reiher, Seeschwalben, Kormorane, Lachmöwen, Frösche, Eidechsen, Alligatoren, Rotbarsche, Meereschen, Austern, Langusten, Rotwild, Bisamratten und, ja, Schrimps.
Early one morning, water was coming in my door. It was dark at midnight. People began to holler and scream.
The big problems here are sea rise.
Die großen Probleme hier sind der Anstieg des Meeresspiegels, das gleichzeitige Absinken des Landes und das Eindringen des Salzwassers. Das ist das Resultat des Anstiegs des Meeresspiegels. Es ermöglicht dem Golf von Mexiko, sich immer weiter in die Binnenmarschen auszubreiten. Diese wunderschönen Sümpfe hier sind die letzten ihrer Art. Schaut euch um. All diese toten Baumstümpfe.
John Haslett hat uns in ein Bayou bei New Orleans mitgenommen. John war früher Literaturprofessor mit Schwerpunkt Nature Writing und gehört jetzt zu einer Gruppe von Umweltschützern, die regelmäßig Besucher hierher bringen. Hier werden auch Versuche im Rahmen des Louisiana Coastal Master Plan durchgeführt, um die dramatische Erosion der Wetlands rückgängig zu machen. Das wäre besonders für New Orleans wichtig, denn die Bayous tragen auch zum Schutz vor den Hurrikans bei.
As I say, the master plan, we're very optimistic about it. I mean, in Louisiana, given Louisiana politics and
wenn man die Politik in Louisiana anschaut und an die hier herrschende Auffassung von Natur denkt, dass sie nur für uns da ist, um ausgebeutet zu werden, dann gibt es wenig Anlass zu Optimismus. Aber die Entwicklung und Umsetzung eines Masterplans und dessen partieller Finanzierung hat vielen daran beteiligten Leuten Hoffnung gemacht, dass sie etwas ändern können, dass sie bestimmte Effekte des Klimawandels rückgängig machen können.
Sumpfzypressen und Eukalyptusbäume stehen in den Gewässern. Ab und zu sitzen wir mit dem Kajak fest. Es riecht modrig und wirkt trotz der grünen Gräser und Moose sehr vergänglich.
Man könnte meinen, solche Naturkatastrophen würden die Leute zum Umdenken bewegen. Dass es in Bezug auf die Natur nicht in erster Linie um politische Überzeugungen geht, aber so ist es. Man hätte meinen können, Katrina hätte bestimmte Leute dazu gebracht, ihre Meinung zu ändern. Ich bin sicher, für manche, die direkt betroffen waren, ist das auch der Fall gewesen. Aber dieser Staat ist nicht nur ein konservativer Staat, es ist ein Staat der Politiker wählt, die den Klimawandel leugnen. Alle Senatoren von Louisiana leugnen, dass menschliches Handeln in irgendeiner Art den Klimawandel verursacht haben könnte. Die Mehrheit wählt Leute, die niemals ihre Macht nutzen würden, um den CO2-Ausstoß zu mindern. Das kann schon sehr entmutigend sein.
Im Norden von New Orleans wuchsen früher Zypressen, die zu Bauholz und Pfeilern verarbeitet wurden, auf denen die Häuser bis zu 3 Meter hoch standen, damit das wiederkehrende Hochwasser darunter abfließen konnte. Als um New Orleans dann große Deichanlagen und Dämme mit riesigen Pumpstationen gebaut wurden, fühlten die Leute sich sicher und mauerten die unteren Stockwerke zu. Das war etwas voreilig, wie John Haslett berichtet. Er wohnt selbst in einem der zugemauerten Pfahlhäuser und musste nach der Überflutung seine Möbel auf der Straße zusammensuchen. Katrina hat das Vertrauen in die Sicherheit erschüttert. Doch die Konsequenz lautet: Lasst uns bessere Deiche bauen.
Das war eines der Dinge, die sich nach Katrina änderten. Es hat das Denken über den Schutz der Stadt verändert. Also noch größere Dämme bauen. Wie kommt man mit diesen wachsenden Fluten klar? Aber wie man das Klima retten könnte, darüber wird nicht nachgedacht.
Water all around me. I ain't got no place to stay. Souls of gods are angry, got the blues so bad today.
Es ist überflutet, sagte er und hielt seine Hände von der Hose weg, die bis zur Mitte der Schenkel nass war. Mein Haus, dein Haus, die ganze Nachbarschaft. Ich bin nicht mal zu Rainers rübergekommen. Und es steigt weiter, als käme es von irgendwo herein. Das ist nicht nur der Regen. Das kann nicht sein. Die Dämme sind gebrochen. Ich habe gehört, in der 9. sei das auch so. Und bei Lakeview und Bernard. 3 Meter tief an manchen Stellen. An manchen sogar noch tiefer. Es kommt durch die Kanaldeckel hoch. Ich brauche deinen Jeep, Cora, sobald es hell ist. Wir müssen sie finden. Sie wich vor ihm zurück. Vor der Stadt. Vor der Hitze. Die Flut war gekommen. Noch könnte sie die Türen abschließen, Troy die Schlüssel geben und hier warten, hoch oben auf diesem Hügel, bis die Stadt entwässert war und man wieder sicher hinausgehen konnte. Wenn sie drinnen blieb, würde die Flut sie finden. Sie konnte sie steigen fühlen, spürte, wie sie sich ihren Weg durch die Kanalisation bahnte. Sie spürte es in ihrer Kehle gurgeln.
C. Morgan Babst aus New Orleans hat 2017 ihren ersten Roman veröffentlicht. Er heißt »The Floating World« und beschreibt die unmittelbare Zeit vor und nach der Überflutung von New Orleans durch Katrina. Die Erzählung folgt 5 Personen einer Familie, die abwechselnd aus ihrer Sicht berichten. Der Angelpunkt des Romans ist seine soziale Verortung in der Schicht der Kreolen. Von ihnen führt die Erzählung sowohl in die weiße als auch in die schwarze Gesellschaft. Und Schwarz und Weiß haben sehr verschiedene Erfahrungen mit der Katastrophe.
Pop's novel is really interesting because it reflects the social and racial dynamics of New Orleans.
Der Roman von C. Morgan Babst ist sehr interessant, weil er die soziale und ethnische Dynamik von New Orleans reflektiert. Babst macht in ihrem Roman darauf aufmerksam, dass der Klimawandel nie alle Menschen gleich stark trifft und das auch nie tun wird. Am schlimmsten leiden immer die Ärmsten. Und aufgrund der herrschenden Ordnung dieser Welt sind das oft Farbige. Sie haben die meisten Nachteile und sie trifft es am härtesten. Das haben wir bei Katrina in New Orleans real erlebt. Meine Absicht in dem Roman war, dieses gewaltige, unfassbare Desaster auf eine individuelle Ebene runterzubrechen, um es nachvollziehbarer zu machen.
How do you pronounce the name of the family in your book, the Bois-Durays? Did you know that, Martin?
No.
No. It's actually a name of a historical Creole family here.
Bois-Durée ist der Name einer historischen kreolischen Familie von hier. Die Vorgeschichte des Romans ist die Geschichte dieser realen Familie. Das waren kreolische Handwerker, die sich wahrscheinlich freigekauft hatten. Adelaide war eine Urahnin der Familie. Sie wurde versklavt und kam dann frei. Ihr Sohn wurde einer der reichsten Kreolen in New Orleans. Er war Maurer und ein großer Bauherr. Im französischen Viertel stehen noch einige Häuser, die er gebaut hat. In meinem Roman wollte ich Leute beschreiben, die im Zentrum der Rassen- und Klassenfrage in New Orleans standen. Denn diese Frage wurde ja sehr bedeutsam während des Sturms. Außerdem sollten es Leute sein, die schon immer hier gelebt hatten, um anhand ihrer Erinnerungen und Erlebnisse tief in die Geschichte von New Orleans eindringen zu können.
And I also wanted people who had been here forever, so that I could get all the way back into the deep history of New Orleans through their memories and their history.
Morgan Babst stammt selbst aus einer alteingesessenen weißen Familie in New Orleans. Sie zog nach dem Sturm nach New York, schrieb dort 10 Jahre an ihrem Roman und kam 2017 mit Ehemann und Kind zurück. Jetzt wohnen sie im gepflegten Garden District in einem ziemlich noblen Haus. Aber heute zeigt uns Morgan Babst einen anderen Teil der Stadt. Im Roman gibt es eine Szene, in der ein evakuierter Villenbesitzer nur mit den Schultern zuckt. Windschaden? Wir sind versichert. In den Vierteln, durch die wir nun fahren, waren die Leute nur selten versichert. Und für Flutschäden zahlt hier sowieso kaum eine Versicherung.
Okay. Now we're heading the right direction. Would you like to tell where we're going to?
We are heading through the Bywater.
Wir sind jetzt auf der St. Claude Avenue durch Bywater, raus zum Lower Ninth Ward und rüber zum Industriekanal. Dort hat sich einer der schwersten Dammbrüche ereignet.
Where one of the major levee breaks happened. So now we're in the Lower Ninth Ward. And as you can see,
jetzt sind wir im Lower Ninth Ward. Und ihr könnt ja sehen, da sind Grundstücke, die vollständig überwuchert sind. Hier gab es viele Familien, deren ganzer Besitz ihre Häuser waren. Und als sie diese verloren, hatten sie keine Möglichkeit, zurückzukehren und neu zu bauen. Im Fenster stand ein kleiner Junge, nicht älter als 4, mit Ausnahme von ein paar Schwimmflügeln nackt. Seine braunen Beine waren über und über mit nässenden roten Pusteln bedeckt. Joys Küche hinter ihm war erhellt mit Dutzenden von Kerzen, die ihren parfümierten Gestank über den Geruch des Flusswassers legten. Der kleine Junge blinzelte mit seinen verklebten Augenlidern und hielt ihr die Arme entgegen. Aber bevor sie ihn erwischen konnte, sprang er an ihr vorbei in ein Gestöber aus Plastik und Fellen. Die Pirogue kippte in eine Richtung, dann in eine andere, aber sie erwischte ihn. Eine Hand um seine dünnen Beinchen, eine auf dem Rücken, als die Flut sie dicht umschloss. Sie konnte noch spüren, wo das Wasser sie berührt hatte, als hätte es sie verbrannt. Es stimmte, dass der Fluss sowieso schon voll mit Farmabwasser, diesem hochkonzentrierten Nitratschlamm, noch mehr Teeröl enthielt, Blei und Arsen aus der Erde, Schwaden von Öl und Benzin. Aber das war ja nur das, woraus die Welt heutzutage gemacht war, oder? Das war, was wir aus der Welt gemacht haben. Hier sind wir in der Claiborne Avenue. Das war bis in die 1950er Jahre das Zentrum des schwarzen Wirtschaftslebens. Sie sehen ja, das ist ein sehr breiter Boulevard. Und da, wo jetzt die Autobahn ist, gab es eine Doppelreihe von wunderschönen Eichen, die im Laufe der Stadterneuerung gefallen sind, als die Regierung die Autobahn ins Zentrum führte. Und seit diesen Unternehmungen haben sich die Probleme mit der Ungleichheit zwischen den Ethnien immer mehr verschärft, seit wir das Zentrum des schwarzen Wirtschaftslebens in der Stadt zerstört haben. Einige der berühmtesten Fotos vom Hurricane Katrina sind hier über unseren Köpfen auf der Autobahnbrücke entstanden, wo die Leute auf Schutz und Hilfe gewartet haben. Da drüben, das war alles bis zu den Spitzen der Brückenbögen überflutet. Das ist schon sehr ironisch, dass die Leute gerade hier auf den Autobahnbrücken Schutz suchten, die ja für die Überflutungen mitverantwortlich sind.
That the places where people were able to take refuge were on the highways, kind of symbolically responsible for the situation that we are in.
If it keeps on raining, levee's going to break. If it keeps on raining, levee's going to break. I'm gonna leave my baby and my happy home.
Die erste Welle wurde nicht etwa von einer ganzen Generation von Zwergenhirnen ignoriert. Das ist ein Mythos, obwohl ihm, wie die meisten Mythen, ein wahrer Kern innewohnt, der allerdings im Laufe der Jahre überbewertet wurde. Die schnöde Wahrheit ist, dass die erste Welle ein gewaltiger Schock war. Wie hätte es auch anders sein sollen, wenn der Meeresspiegel innerhalb von 10 Jahren um 3 Meter ansteigt? Allein das genügte, um fast überall die Küstenverläufe durcheinander zu bringen und allen wichtigen Häfen auf der Erde ernsthafte Probleme zu bereiten. Verkehr heißt Handel. Immer dem Gesetz der höchsten Profitrate gehorchend. Die einzige Regel, der man damals eisern gefolgt war. Und so hatte eben diese Nichtbeachtung der Konsequenzen des Kohlendioxidausstoßes das arktische Eis entfesselt und damit den Anstieg des Meeresspiegels verursacht, der den weltweiten Warenverkehr lahmlegte und zu einer wirtschaftlichen Depression führte, die den Menschen jener Generation noch mehr zusetzte als die gleichzeitige Flüchtlingskrise, die man auf einer damals beliebten Skala mit 50 Katrinas bewertete. Ziemlich übel. Aber die grundlegende Störung des Welthandels war schlimmer. Jedenfalls soweit es das Geschäftliche betraf. Die erste Welle war also eine Katastrophe ersten Ranges, die die Leute aufschreckte und sie dazu veranlasste, ihr Verhalten zu ändern. Klar. Nach der ersten Welle hörten die Menschen viel schneller mit dem Verbrennen von Kohlenstoff auf, als man es vorher für möglich gehalten hatte. Sie schlossen das Scheunentor, als die Pferde draußen waren. Die 4 Reiter der Apokalypse, genau genommen.
I grew up in orange groves and I watched those orange groves get torn out in front of my eyes.
Ich wuchs unter Orangenhainen auf und ich sah die Haine meiner Kindheit und Jugend vor meinen Augen austrocknen. Als ich aufs College ging, da waren die Orangenhaine alle weg. Übrig blieb eine Stadt mit Autobahnen, wie man sie heute überall in Kalifornien sieht. Eine menschengemachte, aber für Autos gemachte Landschaft. Als ich anfing, Science-Fiction zu lesen, da dachte ich, das ist es. Das ist die Wirklichkeit. Die Dinge ändern sich schnell, der Schatten der Zukunft liegt schon über uns. Da dachte ich, Realität ist Science-Fiction, Science-Fiction ist Realität. Also wurde ich ein Science-Fiction-Autor.
Kim Stanley Robinson hat uns in seinen Garten eingeladen. Der Autor von New York 2140 wohnt nicht etwa an der Ostküste, sondern auf der anderen Seite des Kontinents. Er schreibt das ganze Jahr über in seinem Garten. Wenn es regnet, fällt das Wasser auf eine darüber gespannte blaue Plane, aber es regnet immer seltener hier im Central Valley. Und so dient die Plane eher als Sonnenschutz.
Well, a different novel, a different set of topics. I wanted to write about finance. I wanted to write about the 2008 crash.
Ich wollte über die Finanzwelt und den Crash von 2008 schreiben, genauso wie über den Anstieg des Meeresspiegels, der eine Stadt bedroht. Die Stadt sollte New York sein. Diese schöne und ozeanische Stadt mit ihrer großartigen Bucht und einem fantastischen Mündungsgebiet. Mit diesen Vorstellungen im Kopf habe ich also New York geflutet, bis zu einem gerade noch vertretbaren Maß, so dass eine Art Venedig entstand, zumindest im unteren Teil von Manhattan. Und nun sollte es darum gehen, wie wir die Finanzwelt so in den Griff bekommen, dass sie von einem parasitären System zu einem nützlichen Werkzeug werden konnte. Ich zog ein paar radikale Ökonomen hinzu, Dick Bryan und Randy Martin von der Uni in Santa Cruz, die gerade an dem Projekt Rethinking Capitalism arbeiteten.
A project at UC Santa Cruz called Rethinking Capitalism.
Den Kapitalismus neu denken. Strategische Zahlungsverweigerung, Massenklagen, Massenversammlungen, nicht zur Arbeit gehen, keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, den Konsum jenseits des Notwendigsten verweigern, Ersparnisse abheben, allen Formen von Mieterhebung eine Absage erteilen, die Massenmedien ignorieren, regelmäßige Zahlungen zurückhalten, fiskalischer Ungehorsam, laut und öffentlich vorgetragene Beschwerden.
Well, no. I think that's a contradiction in terms.
Kapitalismus ist ein System, das auf Besitz gründet und auf der Anhäufung von Kapital. Ohne anwachsendes Kapital funktioniert es nicht. Aber Profit und Akkumulation funktionieren auf unserem Planeten nicht mehr, weil wir im Anthropozän gelandet sind, im Zeitalter des menschengemachten Klimawandels. Es ist fast nichts mehr da, um enteignet, ausgebeutet und in Kapital verwandelt zu werden. Das Hoffnungslose in unserer Zeit ist, dass ein ökonomisches System auf der Basis ständigen Wachstums an seine Grenzen gekommen ist. Es kann sich nirgendwohin ausdehnen. Im Sommer 2142 fingen die Menschen also an, all das zu machen. Es gab viele Akteure, da weder die Mittel noch die Zwecke einheitlich oder aufeinander abgestimmt waren. Es begann spontan, nachdem der Hurrikan Fjodor New York heimgesucht und die Reaktion der Behörden auf diese Katastrophe nicht die Beschlagnahmung der leerstehenden Wohntürme der Stadt umfasst hatte. Das war der Funke, der eine ganze Folge von Ereignissen auslöste. Was also tust du? Du nimmst dem Volk noch mehr. Und es entsteht eine noch massivere Verelendung, ein stetig wachsendes Prekariat. 1% gegen 99%. Und alle sind gestresst, in Amerika insbesondere. Es unterscheidet sich wahrscheinlich von Deutschland, denn bei uns ist das Wohlfahrtssystem zerstört. Sie können nicht mit einer Rente rechnen, nicht mit einer Gesundheitsversorgung, wenn Sie Ihren Job verlieren, krank werden. Und das wird jeder mal. Dann sind Sie ökonomisch ruiniert. Wir haben keinerlei soziale Sicherheit mehr. Und genau das ist Kapitalismus. Die Unruhen von New York breiteten sich, je nach den lokalen Gegebenheiten, mit unterschiedlicher Intensität über die ganze Welt aus. Die Küstengebiete waren bei diesen Unruhen natürlich ganz vorne mit dabei, weil sie den schwersten Belastungen ausgesetzt waren. Aber selbst in Denver schlossen sich große Bevölkerungsteile den zahlreichen Householders Unions an und weigerten sich, Mietzahlungen in jedweder Form zu leisten, einschließlich Hypotheken und Studienkrediten. Diese Art von Widerstand erwies sich erwartungsgemäß als populär. Hier muss sich etwas ändern, genauso mit den natürlichen Grenzen. Wir können unseren Planeten nicht immer weiter ausbeuten, allen Dreck in die Atmosphäre blasen. Aber ohne das gibt es keinen Profit. Also schaden sie den zukünftigen Generationen. Die Kosten des Kapitalismus werden verheimlicht, um die Profite nicht zu gefährden. Die 1% machen weiter guten Gewinn. Aber die Umweltschäden und Folgelasten fallen auf uns alle zurück. Nein, es gibt keinen nachhaltigen Kapitalismus. Es wird sich etwas ändern müssen.
So no, there is no sustainable capitalism. There's gonna be a change. Get out of here.
Der Vogel in Robinsons Garten ist wütend. Wir sitzen zu dicht an seinem Futternapf. Auch er muss zusehen, wo die Biosphäre ihm noch etwas bietet. Robinson scherzt mit ihm. In seinem Garten pflanzt er Gemüse, hat Sonnenkollektoren auf dem Dach, die sogar Überschuss für den Hybridmotor seines Autos erzeugen. Neben der Garage steht ein Fahrrad mit Anhänger.
Kim Stanley Robinson schreibt keine Dystopien. Die Faszination des Abgrundes ist nicht seine Sache. Er untersucht Katastrophen, um Lösungen anzubieten. Dazu gehören auch Methoden des Geoengineering und des Terraforming. Er beobachtet, was Wissenschaft kann und spekuliert darüber, was sie tun sollte. Und er beschreibt, was die Politik tun könnte, wenn sie gut beraten wäre. So wie in der Klimatrilogie Science in the Capital, einem der wichtigsten Werke der Climate Fiction. Das Buch wurde in einer gekürzten Fassung im Jahr 2015 als Green Earth veröffentlicht. Darin findet sich auch ein umweltpolitisches Manifest zur ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Kim Stanley Robinson ist ein Autor der konstruktiven Utopie. Seine Romane sind oft radikale literarische Interventionen, aber er gibt offen zu, es ist nicht leicht, den eigenen Ansprüchen zu genügen.
Well, I wonder about decarbonizing. You've seen my life here. I actually have a very low carbon burn life.
Ja, ja, natürlich denke ich an die Kohlenstoffreduktion. Sie haben ja mein Leben hier gesehen. Ich verbrenne sehr wenig Kohlenstoff. Das Fahrrad dort ist mein Pickup-Truck. Es gibt viele Tage, an denen ich gar nicht in mein Auto steige. Mein Abfall kommt dort in den Kompost. Und im Sommer erzeuge ich 10% meines Essens selber. Aber dann bin ich doch wieder wie alle anderen. Ich fahre mit dem Auto zum Wandern in die Berge oder nach San Francisco. Ich steige in Flugzeuge, um meine Geschäfte zu erledigen. Das tut mir sehr leid. Das ist die CO2-Kultur. Und ich stecke so tief drin wie alle anderen auch.
So, I worry about that. I think that's carbon culture. And I'm in it like everybody else.
Climate Fiction. Ein Feature von Jenes Versteth und Martin Zeringer. Mit Amy Brady, Patricia Smith, John Hazlitt, C. Morgan Babst und Kim Stanley Robinson. Es sprachen Axel Gottschick, Frauke Pohlmann, Wolf Aniol, Matthias Hase, Edda Fischer, Sigrid Burkholder, Daniel Berger, Wolfgang Rüther und Maja Bothe. Technische Realisation Gertrud Klosemeier und Steffen Jahn. Regieassistenz Tim Müller. Regie Philipp Brühl. Redaktion Leslie Rosin.
Für die Recherche zu diesem Feature haben wir 15,5 Tonnen CO2 freigesetzt.
Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2018.